Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, meinen heutigen Gast muss ich eigentlich gar nicht mehr groß vorstellen. Ich denke, die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist ein Viertel der Fantastischen Vier und im Song Vier gewinnt aus dem gleichnamigen Album hat er sich mit folgenden simplen Worten selbst beschrieben. Der Thomas, ich bin der Thomas, ich mache die Mütter meiner Mädels gerne jung zu Omas. 30 Jahre später wissen wir, dass lyrisch viel, viel mehr in ihm steckt und darum freue ich mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen bei Inside, Thomas D. Servus.
Servus, Bo. Ach, schönes Intro. Immerhin ein wahnsinnig guter Reim, weil auf Thomas reimt sich ja nicht so viel. Deshalb waren die Omas da auf jeden Fall, die macht die Mütter meiner Mädels gerne jung zu Omas. Ha, war damals schon um drei Ecken gedacht. Naja, okay.
Aber es hat sich gereimt immerhin, super.
Ja, ne, das war das Wichtigste damals.
Genau. Thomas, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für mich und meinen Podcast. Wie immer die wichtigste Frage zuerst, wie geht's dir?
Gut, danke schön. Ich bin gerade viel im Büro am Interviews geben. Wir haben ja einen aktuellen Grund, einen neuen Release und dementsprechend spreche ich viel darüber, aber macht Freude.
Da kommen wir nachher noch drauf auf euer neues Album. Können wir schon mal anteasen, das heißt The Lichtenstein Tapes, ne?
Jawohl.
34 Jahre gibt es die Fantastischen Vier jetzt, eine wahnsinnig lange Zeit. Wie hast du persönlich diese drei Jahrzehnte plus ein paar zerquetschte erlebt?
Am besten in einem Satz. ja, mein Gott, ey, puh, wer hätte das gedacht, ne? Es hat sich viel verändert in der Musikbranche sowieso, wahrscheinlich am meisten in der Band, auch von unserer Produktionsweise her. Aber am Ende ist auch eins gleich geblieben. Ne? Wir sind immer noch dieselben, die gleichen, die Gründungsmitglieder. Der Bär ist auch immer noch unser Manager. Also das hat sich nicht verändert. Ich würde sagen, alles andere hat sich komplett gewandelt.
Und ihr seid reifer geworden wahrscheinlich auch, ne?
Ein wenig.
Ein wenig nur, okay. Aber immerhin...
34 Jahre reifer, so in etwa.
Sehr schön. Du hast gerade gesagt, es gibt wenig Bands in Deutschland, die immer noch so lang dabei sind wie ihr in der Originalbesetzung. Wie habt ihr das gemacht? Weil mir fallen da jetzt momentan nur mal die Fantastischen Vier und die Bösen Onkels ein. Die Hosen sind nicht mehr Originalbesetzung, die Ärzte nicht mehr, pur nicht mehr. Wie habt ihr das geschafft?
Ich glaube, ein Vorteil von uns ist, dass wir keine klassische Band sind. Wir spielen ja keine Instrumente, zumindest nicht professionell und auf der Bühne. Wir haben nicht diese klassische Aufteilung Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang oder Keyboard. Und dann hat man meistens ein Problem, dass der Sänger, der ja am meisten Aufmerksamkeit kriegt, dann irgendwann denkt, was soll ich jetzt mit diesen anderen Jungs hier rumhängen, die nerven. Lass mal Solo machen oder lass mal andere suchen. Das gab es bei uns nie. Wir mussten immer unsere vier Köpfe zusammenstecken und mit einer extra Portion Kreativität uns irgendwie Songs einfallen lassen. Und auch wenn sich die Rolle intern ein bisschen gedreht hat, weil der Michi dann ja auch angefangen hat zu rappen, schon sehr früh, und der Andi von seiner Solo-Position als Produzent mit anderen Produzenten jetzt zusammen die neuen Platten macht von uns und sich da mehr auch auf der Bühne dann zu Hause findet, indem er unser Videokonzept und die Einspielungen, die hinten auf den Wänden passieren, auch grafisch umsetzt und natürlich die Dub-Maschine bedient auf der Bühne, wo er Zugriff hat auf alle Instrumente, war die Konstellation vorher zwar noch ein bisschen anders, aber es ist geblieben, dass es keine klassische Bandstruktur ist. Ich glaube, sowas hat uns geholfen. Was auch natürlich ein Vorteil ist, wir sind Schwabe-Band, wir sind sehr schnell unzufrieden und sehr, sehr schwer zufriedenzustellen. Das heißt, so Höhenflüge oder sowas zu glauben, wir wären jetzt die Größten und man könnte jetzt aufhören oder man müsste nicht mehr, das gab es auch. Ja, also es gab so vereinzelt bei den Leuten, aber insgesamt, also bei einzelnen Bandmitgliedern, die dachten, sie können nicht mehr oder es geht nicht mehr weiter. Aber diese vielleicht schwäbische Bodenständigkeit hat uns auch geholfen, glaube ich.
Schwäbisch ist ein gutes Stichwort. Das hat ja damals alles in Stuttgart begonnen. Du selbst bist dort geboren und in Ditzingen bei Ludwigsburg aufgewachsen. Mittlerweile lebst du in der Eifel. Welche Erinnerung hast du noch an die Region Ludwigsburg?
Ja, Ludwigsburg war natürlich von Ditzingen und auch Gerling, wo ich später gewohnt habe, nahe bei. Ja, näher als Stuttgart, würde ich mal sagen. Und vor allem ein bisschen harmloser. Da hat man dann eher mal, ist man mal ins Kino gegangen oder so, während die große Stadt natürlich als Teenie noch ein bisschen, die musste ja dann erstmal erobert werden, das war dann wenig später. Der Bär hat in Ludwigsburg gewohnt, der Bär wohnt wieder in Ludwigsburg, das ist natürlich, also deswegen waren wir schon dort. Ich glaube, der hatte auch seinen ersten Platten, oh Gott, das wird das ganz dünnes Eis. Naja, aber Ludwigsburg war, weiß ich nicht, auch immer so ein Stück, ist einfach vertraut. Ein vertrauter Flecken Erde und zuletzt dann wieder besucht mit den Kindern natürlich, mit dem blühenden Barock und der Ausstellung von Kürbis-Dinosauriern. So Zeug hat man dann auch wieder gerne in Ludwigsburg gemacht. Wenn man die Mama besucht hat mit den Kindern, dann ist man auch mal nach Lubu gefahren.
Gibt es denn eigentlich heute noch irgendwelche Lieblingsspots, die du hast in Ludwigsburg?
Also hier der Platz vorm Schloss ist natürlich wirklich bezaubernd und auch hintenrum zum da gibt es ja nochmal so ein Schloss da hinten. Wie hieß das? Das
Favoritschloss.
Ja, wo er seine aktuelle Favoritin platziert hat. Das sind schöne Grünanlagen da. Da bin ich ja als Naturliebhaber sowieso am liebsten. Bisschen Natur und dann noch gleich ums Eck in der Stadt. Letztens waren wir im Scala. Das war jetzt noch nicht so lange her. Und was hat man da noch? In die Bundesstraße immer von Ludwigsburg nach Stuttgart gefahren. Immer Angst vor Blitzern. So sind Erinnerungen. Das sind so Erinnerungen.
Und ich sag dir, mittlerweile gibt es viel, viel mehr Baustellen in Ludwigsburg als früher. Das ist ganz, ganz furchtbar.
Alter, Baustellen ist überall, glaube ich, echt ein Problem. In der Eifel ist es so, wenn sie da eine Baustelle aufmachen, dann ist da erstmal so ein Dreivierteljahr lang einfach nur ein Schild und keine Durchfahrt mehr. Und ab und zu hängen da ein, zwei Typen rum, von denen man nicht so genau weiß, was sie da machen. Das ist auch eine Vollkatastrophe hier.
Thomas, ich möchte mal ganz kurz weitergehen und zwar zur aktuellen Doku, die vor kurzem im TV lief, Helden des Hip-Hop, die habt ihr neulich im Scala präsentiert, du hast gerade erzählt. In einer Szene sieht man da einen kurzen Film aus eurer Anfangszeit und da sagst du ganz klar, ich werde Popstar. War das dir damals schon so sicher und bewusst, dass du das werden würdest?
Ja, das ist ziemlich abgefahren, ne? Weil in diesem Film wurde sehr viel altes Archivmaterial von uns aufgeforstet und ich habe das ja schon immer gesagt, wir wollten Popstars werden, das war ein klar erklärtes Ziel. Aber wenn man sich dann selber da sieht und man sagt das wirklich, dachte ich, wow, guck mal. Also ich habe es damals wohl auch schon behauptet, nicht so im Nachhinein nur mir gedacht, dass ich das damals wirklich gedacht habe. Wir haben das geglaubt und wir haben sogar laut ausgesprochen.
Und es ist wahr geworden.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Wie hat sich dann später dieser erfüllte Wunsch angefühlt?
Ja, ist natürlich alles ganz anders, als man sich das vorstellt. Es gab also, wenn ich sagen würde, wann war denn der dunkelste Moment in deinem Leben, dann war das der Moment, als wir Popstars geworden sind. Das war also quasi erklärter Traum und dann mit Dida durch die Decke gegangen und dann nur noch ein gespielter Witz gewesen, nicht mal mehr Thomas, Michi, Andy, Smudo, nicht die Fantastischen Vier, sondern nur noch Dida. Der Hass, der einem da auch dann, oder die Kritik, sag ich mal vorsichtig, der sogenannten damaligen deutschen Hip-Hop-Szene, der einem da entgegengekommen ist, weil man hat ja den Hip-Hop ausverkauft, plus eben dieses, ich dachte, wenn ich Star werde, dann würden die mich lieben für das, was ich bin. Aber die kennen mich ja natürlich alle gar nicht. Und was sie von mir mitkriegen, und wir sind ja auf unseren Platten ja auch schon sehr offen und ehrlich. Und ich hatte ja damals auch schon so ein Stück wie Es wird Regen geben zum Beispiel, wo ich mich also kritisch-philosophisch mit dem Zustand der Menschheit, der Menschen auseinandersetze. Das hat natürlich keinen interessiert. Ja, da ging es nur um die lustigen, bunten Jungs, die diesen gespielten Witz erfunden haben, mit dem sie groß geworden sind. Und das war irgendwie, da war ich schon sehr enttäuscht. Und dann habe ich mir gesagt, weiß ich noch genau, ich bin beim Flickflack in Gerlingen über den Parkplatz gelaufen. Wir hatten da einen Gig und nachmittags nach den Proben. Und haben mir gedacht, okay, du hast jetzt, weiß nicht, drei Möglichkeiten. Entweder du wirst sofort wieder unberühmt. Ja, okay, das ist ein bisschen schwierig jetzt gerade. Aber sagen wir mal, wir hören sofort auf. In 3, 4 Jahren vielleicht ist die Schoße vergessen und dann führst du wieder dein normales Leben. Oder du trennst diesen Thomas D. von dem Thomas Dürr, bist auf der einen Seite der lustige bunte Vogel, auf der anderen Seite der ich bin. Oder Tor 3, ich bin, wer ich bin und ihr müsst damit klarkommen, weil jetzt habt ihr mich halt berühmt gemacht und dann gebe ich euch aber nach wie vor all das, was ich fühle, empfinde, denke und texte und das könnt ihr mögen oder nicht, aber ich werde mich deswegen nicht ändern. Und dafür habe ich mich entschieden und ich glaube, das war auch lebensrettend.
Und war eine gute Idee, fand ich.
Aber Beste, ja, es war das Einzige, was möglich ist. Ich glaube, wenn du dich verstellst, ist es zum Scheitern verurteilt.
Das glaube ich auch, ja. Und ich glaube, so ein bisschen erwachsen seid ihr auch dann geworden mit eurer dritten Platte, die vierte Dimension, glaube ich, ne? Weil da waren ja schon mehr ernstere Themen drauf.
Ja, das war uns ganz wichtig, dass wir, also die Plattenfirma hätte natürlich gerne ein zweites Dida gehabt, also wahrscheinlich auch ein zehntes Dida. Und die vierte Dimension, ein psychedelisches, introvertiertes, persönliches Album, hat ihnen nicht so gefallen, war auch verkaufstechnisch jetzt theoretisch ein Flop, nur ein Drittel von der vier gewinnt. Aber für uns war das lebensrettend, weil wir konnten endlich allen zeigen, oder zumindest uns zeigen, dass wir mehr sind als eine lustige Band. Und ich glaube, spätestens mit Lauschgift und mit, also mit der nächsten Platte, mit der Platte danach und Sie ist weg, was ja da drauf war, haben wir gezeigt, dass wir also ernsthafte Musik machen und trotzdem einen Hit schreiben können.
Ja, das stimmt. Da war ja auch euer erster Nummer 1 Hit, glaube ich, auf der Lauschgift, ne?
Jawohl. Bisher unser einziger, glaube ich. Also Single. Aber wir sind ja eine Albumband. Es ist, wenn wir eine Single haben und die läuft im Radio oder man kriegt sie mit, dann ist das absolut genug für uns, weil wir wollen ja immer auch zeigen, dass wir mehr Stücke haben und wir haben Gott sei Dank auch Fans, die dann das Album hören, glaube ich.
Na, ich würde es ergänzen, eine Albumband und eine geile Liveband.
Ja, mittlerweile natürlich auch und immer noch und sogar irgendwie die Konzerte sind größer denn je. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität von uns. Wir haben eine grandiose Liveband und wir gehen halt ab, so gut wir können. Und das überzeugt. Und die Fans machen das auch.
Ich habe einen Bekannten, der ist Fan der ersten Stunde und der hat euch damals, glaube ich, gesehen in einem eurer ersten Konzerte auf diesen Europaletten in Stuttgart-Wangen.
Geil.
Und er hat gemeint, er hat noch nie sowas Schlechtes gesehen damals. Ja. Und heute ist er absoluter Fanta-Fan und sagt, hey, geile Band, ja.
Ja, es gab damals sehr viele Fragezeichen und weil du hattest es damals ja auch noch nicht erlebt, dass da eine Band steht ohne Instrumente, ja, und dafür spinnen aber diese beiden Typen vorne rum wie bescheuert und wir, also wenn wir Bilder, Filme sehen, wie wir abgegangen sind, ich glaube, ich könnte heute noch 3 Sekunden so abgehen, aber das haben wir damals irgendwie eine Dreiviertelstunde gemacht, wahnsinnig durchgedreht und rappen und rumflippen und die Arme schwingen und den Hip-Hop tanzen und das hat also, sagen wir mal so, es hat viele beeindruckt, nicht vielleicht ob der Qualität, sondern eben die Energie, die da war, ja, dieser Enthusiasmus und diese, wie wir das vertreten haben, ich glaube, das hat einen Eindruck hinterlassen. Und es hat sich dann mit Flo Dauner, war ja unser erster Live-Musiker, der seitdem am Schlagzeug sitzt, und da wurde es dann, da ging es so einen Schritt nach vorne und ich meine mittlerweile, glaube ich, sind wir auch musikalisch über jeden Zweifel erhaben und das verdanken wir unseren grandiosen Musikern.
Würde ich auch sagen, ja. Wie denkst du eigentlich heute über dieses ganze Popstar-Sein?
Ja, da hat sich auch einiges geändert. Wir haben natürlich die Gnade der frühen Geburt. Das heißt, damals hast du auch noch Platten verkauft. Das heißt, damals hast du auch noch Geld verdient. Das ist heute wesentlich schwieriger, auch wenn die Streamings teilweise ja bei den Kollegen immens sind, aber wenn du siehst, was du für ein Streaming kriegst, also wie viel da übrig bleibt, ist es so, du kannst zwar heute Popstar werden, aber reich bist du deswegen noch lange nicht. Und dieses Streaming und diese vielen Plattformen, auf denen man stattfinden kann, macht Leute auf einzelnen Plattformen teilweise zu Superstars, aber andere, die diese Plattform zum Beispiel nicht benutzen, kennen die dann überhaupt nicht. Das sind die Möglichkeiten, damals berühmt zu werden, also durch, sagen wir mal, oder wahrgenommen zu werden, war halt Radio und dann gab es MTV, später Viva und dann gab es noch eine Musiksendung, Formel 1. Und sowas hast du ja als Teenie auch geguckt. Ja, und das war das Tor zur Welt. Und wenn du da stattgefunden hast, dann wusstest du, jetzt hat dich die Welt gesehen. Das ist heute nicht mehr so.
Ich glaube, Formel 1, für die es nicht mehr kennen, mit Kai Böcking und Ingolf Lück damals.
Ja, oder? Später noch Stefanie Tücking, die ist, glaube ich, genau, von uns gegangen.
Genau, leider ja. Ich bin auch schon alt, wie man merkt. Ne? Also ich kenne Formel 1 auch noch sehr gut.
Ja. Ja, das war das Einzige, was wir bekommen hatten damals. Ne? Was haben wir denn sonst noch? Es gab vielleicht mal bei Wetten, dass ein Act, der da aufgetreten ist, ein Musik-Act. Du musstest ja echt gucken, wenn du Fan warst, wo du die Typen sehen kannst mal, wenn nicht auf dem Konzert.
Ja, das stimmt, genau. Hey, dein Hund bellt gerade im Hintergrund.
Macht er gerne. Soll ich ihn zurückpfeifen?
Nein, alles gut. Hey, das ist real life. Der soll mitreden einfach. Real life. Thomas, 34 Jahre Fanta 4 mit Höhen und Tiefen. Was waren denn so die tiefsten Tiefen, die ihr erlebt habt? Ich glaube, ihr standet auch schon ein paar Mal kurz vor der Auflösung, ne?
Ja, ich glaube, Smudo und Michi haben einmal, als Smudo geflogen ist selber und sie hatten keinen Sauerstoff und waren in windigen Höhen, kamen sie drauf, dass es jetzt das Ende der Band sein müsste und dass es ganz toll wäre, weil man dann endlich frei ist oder ich weiß nicht warum. Und das hat mich doch schwer mitgenommen, weil ich habe es geglaubt, sehr lange geglaubt. Da hat die haben gesagt, das ist die letzte Platte. Ich war echt am Boden. Und dann hat Smudo irgendwann mal gesagt, weißt du, ich finde es voll doof, dass du mir was vorhältst, was ich im privaten Kreis von Freunden äußere. Also einfach nur ein Gedanken. Was? You finished the band? Bro, du hast gesagt, das ist vorbei. Entschuldigung, wenn ich dir glaube. Naja, mittlerweile bin ich da drüber hinweg und habe mich entschieden, solche Sachen nicht mehr zu glauben. Die Band ist beendet, wenn ich sag. Nee, aber wir haben ja auch einen neuen Leitspruch, der heißt Fanta 4 Forever, Baby. Da hat sich also Gott sei Dank auch die Einstellung verändert. Tiefpunkte. Oh je. Also im Musikalischen, im Bereich meiner Karriere würde ich sagen, das war wahrscheinlich echt so persönlich das Schlimmste. Ansonsten hatten wir ja mehr Glück als Verstand. Und am Ende, wenn du die Highlights heller scheinen als die Tiefpunkte, dann halte ich mich auch an die in der Erinnerung.
Was mir aufgefallen ist, ich habe neulich mal meine ganzen alten Fanta 4-Platten wieder durchgehört. Am Anfang waren da ja auch noch Namen mit Zusätzen, also quasi Hausmeister Thomas D., Mikrofonprofessor Essemudio, Rhythmuspräsident Andy Y. und dann Michi Beck war D.J. Hausmarke.
Jawohl.
Das ist ja auch alles weggefallen im Laufe der Jahre, ne?
Ja, das lag auch daran, dass wenn du anfängst, so viele Autogramme zu geben, dann willst du das schreiben. Ich hatte das Haus vom Nikolaus von meinem Meister gemalt noch und Michi Beck mit DJ Hausmarke und einem Plattenspiel und da hatte man die 4 dazu. Das wurde also alles viel zu lang. Mikrofonprofessor hatte noch so ein Mikrofon. Ja, dann 1000 Unterschriften später machst du auch nur noch einen Smudo oder einen Thomas D. Ich fand es ganz lustig. Ich habe mich früher mit Anführungszeichen geschrieben. Thomas D. Bis der Andi gesagt hat, weißt du heißt ja gar nicht Thomas D. Du heißt ja eigentlich Thomas D. Was man in Anführungszeichen setzt, ist ja quasi so ein, naja, ich sag mal so, Gänsefüßchen in die Luft, ne? Und dann habe ich gesagt, stimmt, das muss auch weg. Ich bin Thomas D. Und seitdem schreibt mich die ganze Welt mit Punkt, worüber ich mich immer noch total, apropos Tiefpunkte meines Lebens. Dieser Punkt hinter dem D, das ist ein Tiefpunkt. Das ist mein Name, das ist doch keine Abkürzung, nur weil ich zufällig Dürr mit Nachnamen heiße.
Ich habe es hier ohne
Punkt. Ach, guck mal, du bist halt ein Profi.
Danke. Und ich habe auch noch auf meinen 4 Gewinnplatten und auf der 4. Dimension steht Thomas D. mit Anführungszeichen drauf.
Das ist ein geiler Fehler von mir. Ich weiß gar nicht warum, aber egal.
Hat Seltenheitswert. Gibt's denn Dinge, die du heute anders machen würdest in der Karriere?
Ja, einerseits kann man sagen, ich würde alles anders machen, weil sonst, wenn ich jetzt alles nochmal so machen würde, wäre es ja extrem langweilig. Aber, also insgesamt ist es echt gut gelaufen. Klar, ich meine, Musik liegt in der Luft, weißt du, mit Dieter Thomas Heck, das gab echt Schellen. Da haben wir echt aufs Maul bekommen von unseren ganzen Stuttgarter Homies und wahrscheinlich auch von der ganzen Hip-Hop-Szene. Aber das war halt, das hat uns auch natürlich nochmal ganz, ganz anderen Leuten vorgestellt. Da fanden uns, ich glaube, ich sage es in der Doku auch ganz gut, da fanden es halt ganz viele Uncoole plötzlich cool und ein paar Coole fanden uns dann halt uncool. Ob man das jetzt hätte machen dürfen müssen oder nicht mehr machen würde, weiß ich gar nicht. Heutzutage ist es ja egal. Heutzutage könntest du es machen, da wird keiner mit der Wimper zucken. Aber damals war natürlich das Image noch viel fragiler und ganz wichtig. Aber ansonsten, nö, super gelaufen.
Das ist schön. Ihr wart letztes Jahr auf großer Stadiontour durch Deutschland. um 30 Jahre Fanta 4 zu feiern. Eigentlich wolltet ihr das ja schon früher machen, aber dann kam ja die böse Pandemie dazwischen. Wie hast denn du diese Zeit erlebt, in der keine Konzerte und Auftritte möglich waren?
Ja, das war erstmal so. Erstmal bist du ganz entspannt. Ja, du hast ja 30 Jahre lang Musik gemacht und auf Bühnen gestanden. Und du denkst dir, ja, ja, jetzt machen wir mal ein Jahr lang nichts, beziehungsweise können wir ja vielleicht auch Musik machen wieder. Das geht schon. Ich brauche das nicht. Fehlt mir jetzt nicht. So 1,5 Jahre später, da fehlt mir nicht. Und dann haben wir so kleine Konzerte, kleine Open Airs gegeben. Am Anfang auch noch mit vor Menschen mit Masken, so vor 2000 Leuten. Es war so eine kleine Tingeltour im Spätsommer, glaube ich, im zweiten Jahr der Pandemie. Und dann stehst du da auf der Bühne und dann fällt dir das ein, wie sehr dir das gefehlt hat. Um Gottes Willen, wie geil ist denn das hier bitte? Und die Leute auch. Und die Leute flippen aus, weil es endlich wieder soweit ist. Und du selber auch. Und denkst, boah, ey, das ist echt, das ist der, ich meine, deswegen bin ich hier. Ja, das ist absolut sinnstiftend. Das alles andere waren Hobbys. Ich kann hier auf meinem Grundstück und ich habe mir einen Bagger gekauft und ich kann hier Löcher buddeln, so viel ich will. Das ist auch lustig, aber das ist ja keine Erfüllung. Das ist ja nicht mein Lebensinhalt. Und da wurde echt klar, wie sehr wir das eigentlich auch brauchen oder wie sehr man das doch macht. Ne? Wenn man es halt so lange macht, dann vergisst man manchmal, wie wertvoll das ist und wie besonders. Und es kam da zurück. Insofern kann ich mich ja bedanken, in dem Punkt zumindest. Was Kreativität angeht, war die Pandemie allerdings überhaupt nicht schön. Wir haben ein paar Songs geschrieben, die waren alle der mit Depressionen zu tun, mit Angst. Die haben, also das ist alles überhaupt nichts, was ich persönlich hören will, wo ich denke, oh mein Gott. Nee, ich bin ja jetzt schon depressiv genug durch diese Pandemie und das alles. Und jetzt höre ich auch noch Fantas mit depressiven Songs. Also es geht gar nicht. Also kreativ hat die Zeit nichts Schönes mit sich gebracht. Aber die Erfahrung, wieder auf der Bühne zu stehen danach und das wieder dankbar und einfach zu appreciaten, das ist was Gutes, was ich daraus gezogen habe.
Okay, du hast gerade gemeint, es war keine Kreativität möglich. Wie sehr hat denn deiner Meinung nach Corona die Musikbranche, die ja schon länger nicht mehr so stabil war wie früher, zusätzlich geschadet und was hat sich noch verändert alles durch Corona?
Also was ich gehört habe, ist, dass wir ein Problem haben jetzt nach dem Wiedereinstieg, dass die Deutschen, also dass wir in Deutschland ein Problem haben, dass die Leute nicht mehr so viel auf Konzerte gehen. In allen anderen Ländern der Welt ist es danach wieder Schalter umgelegt und alle, wir haben Nachholbedarf und die Konzerte sind voll und die Festivals sind voll und die Leute feiern wieder. Und in Deutschland war es so ein bisschen, also es hat mir ein Veranstalter erzählt, dass die Kartenverkäufe in ganz vielen Bereichen ganz schleppend sind. Vielleicht, weil sie sich entwöhnt haben oder weil sie denken, oh mein Gott, ich habe ja jetzt Netflix und Co. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt aufs Konzert gehen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen übervorsichtig und denken, ja, wer weiß, nachher hole ich mir doch noch irgendwie Krätze. Oder man hat vergessen, wie toll das ist, dieses direkte Erlebnis live. Also, und das ist wirklich ein Phänomen, was nur in Deutschland passiert. Schade drum, weil die Bands brauchen das natürlich umso mehr. Es ist eh schon ein Problem, dass wir keine Kultur haben, dass man auf ein Konzert geht von einer Band, die man nicht kennt. Ja, so kleine Bands und du gehst aus, was es in anderen Ländern auch gibt und dann spielt da halt eine Band und dann lernst du da eine kennen oder hast einfach einen schönen Abend mit ein bisschen Live-Musik. Das ist hier immer weniger vertreten. Hier geht man zu großen Bands, zu seinen Lieblingsbands. Ist ja auch alles nicht so billig. Und wenn du dann so viermal im Jahr zu den großen Bands gehst, die ja auch alle nach der Pandemie wieder auf Reisen sind, weil sie ja auch sagen, okay, jetzt lass mal wieder rausgehen und spielen, dann ist das auch nicht zugunsten von kleineren Bands, die sich da gerade angefangen haben, was aufzubauen oder vor der Pandemie gerade so die ersten Schritte gemacht haben oder hatten. Das ist auch ein bisschen schade, finde ich. Ansonsten ist ja die Musikindustrie ist ja schon länger am Boden durch die Erfindung und das Streaming. Da hat sich ja einiges gewandelt. Da sind die Plattenfirmen natürlich auch mit Schuld. Aber was willst du machen? Deshalb verlagert sich ja auch so viel auf Live.
Nichtsdestotrotz Live, ihr habt ein neues Album gemacht, haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen, The Lichtenstein Tapes ist seit ein paar Tagen auf dem Markt, ist glaube ich ein Best-of-Album mit Songs, die neu eingespielt wurden, oder?
Hört sich gut an, ja, ich habe auch immer versucht, das zu beschreiben, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Unsere Best-of, ja doch, eigentlich schon, 15 unserer Stücke, neu eingespielt mit unserer Band zusammen, aber in einem Studio, keine Live-Platte ohne Publikum, aber auch kein neues Studioalbum, sondern ein Studioalbum, das den Stücken, wie sie jetzt sind, gebührend, soll man sagen, Respekt zollt, weil sie klingen einfach endlich mal richtig fett. Und vor allem bei den älteren Stücken hörst du natürlich den Unterschied deutlich von der Qualität, von der Performance, von der Instrumentierung. Und dann hast du so einen Song wie Tag am Meer, keine Ahnung, 800 Mal gerappt in deinem Leben, der sitzt natürlich mittlerweile ganz woanders. Da bist du viel mehr auf dem Punkt, entspannter und gleichzeitig doch druckvoller. Das war es wert. Am Anfang wussten wir selber nicht so recht, was wir da sollen in Liechtenstein, mit in diesem tollen Studio, mit Analogtechnik und Digitalen, alles pipapo mit unserer Band. Aber dann haben wir es kapiert, dass es wirklich so, wenn man heute auf ein Konzert geht von Fantas, dann sind die Stücke ganz ähnlich, nur dann hüpfen noch drei Typen rum, sind ein bisschen außer Atem und sind ein bisschen mehr geflasht. Und das ist jetzt so eine Studio-Version von einem Live-Konzert. Kannst dich zurücklehnen und kannst deine Lieblingsstücke hören, aber mit ordentlich Wumms.
Okay, und wieso gerade Liechtenstein? Also wieso habt ihr es gerade da aufgenommen?
Zum einen war das Studio wirklich perfekt dafür, weil die diese Analogtechnik haben und so eine Bandmaschine und davon haben die zwei. Die kriegst du ja, die kannst du wahrscheinlich mit dem Flugzeugträger transportieren, aber ansonsten wird es echt schwierig. Die sind riesen Maschinen aus einer anderen Ära der Musik. Und dann haben sie noch die ganze Digitaltechnik, es war genügend Platz und es ist weit genug weg, dass nicht einer von den Fantas auf die Idee kommt, ich muss noch mal kurz nach Hause. Sowas muss man auch immer echt sicherstellen. Und ich war auch noch nie in Liechtenstein, zumindest nicht bewusst. Und das habe ich jetzt auch endlich mal kennengelernt, so ein bisschen tolles Gebiet, Land, Fürstentum. Was ist es denn überhaupt? Naja, Liechtenstein eben.
Wir haben es gerade gesagt, alte Fanta 4-Titel im neuen Gewand. Jetzt unken schon einige Kritiker, nach 34 Jahren fällt den Fantas nichts mehr ein. Was sagst du dazu?
Ja, ey, nach 2 Jahren ist uns schon nichts mehr eingefallen. Ich meine, echt, also nach Lauschgift hat er Michi gesagt, mir fällt nichts mehr ein. Das ist erstaunlich, dass wir überhaupt so lange und immer noch neue Platten machen. Und wir machen auch gerade wieder eine neue Platte. Aber das ist ja auch schon wieder seit, oh Gott, also 5 Jahre ist das letzte Album her. Ich würde mal sagen, seit 3 Jahren und dann mit der Pandemie und diesen ersten Ideen. Alles nix, alles wieder weggeschmissen. Jetzt sitzen wir wieder da. Ich bin ja ein optimistischer Typ. Ich sage mal ganz mutig, dieses Jahr gibt es eine neue Fanta-Platte und die ist dann wirklich mit neuen Stücken. Aber die Schwierigkeit, neue Ideen, neue Texte, neue Lieder, neue Themen, Inhalte zu finden, wird schwerer, je mehr man gemacht hat. Ist ja klar. Ich meine, deinen ersten Love-Song, den schreibst du in 5 Minuten. Und dann musst du erstmal eine neue Art der Liebe entdecken, damit sich ein zweiter Love-Song rechtfertigt. Ja, dann hast du Kinder gekriegt, dann entdeckst du eine neue Art der Liebe. Oder du trennst dich, dann entdeckst du auch eine Art von Liebesentzug. Da kannst du da wieder was drüber schreiben. Aber solche Emotionen und solche Erlebnisse werden weniger. Oder man hat sie halt schon beschrieben. Und wenn man sie dann nochmal erlebt, denkst du, ja, brauche ich jetzt nicht nochmal einen Song drüber machen, den gibt's ja schon. Das ist echt eine Schwierigkeit.
Und einen Song mit Abkürzung gab es ja auch schon, ne?
Ja, da haben auch viele schon gesagt, mach doch mal neu. Es gibt so viele neue Abkürzungen. So, nix. MFG ist ein Unikat. MFG ist ein Weltwunder. Das ist 1 der 7, wie viel, egal. Wenn man einen Song schreibt, der ein Genre, ein ganzes Musikgenre, das Musikgenre heißt Song mit Abkürzung, Songs mit Abkürzung, da liegt aber nur ein Song drin. Ja, zum Beispiel Love Songs, die Schublade ist voll bis oben hin. Die wird auch täglich neu gefüllt. Ist auch gut so, weil jeder Love Song hat seine Berechtigung. Aber ein Song mit Abkürzung hätte keine Berechtigung mehr, weil den haben die Fantas schon geschrieben.
Das stimmt, ja. Du hast gerade gesagt, es wird dieses Jahr noch ein neues Album geben von den Fantas. Ich hatte vor kurzem ein Podcast-Interview mit eurem Manager, mit dem Bär, und der hat gemeint, ihr arbeitet wohl an 2 Projekten gleichzeitig. Da hat sich irgendwas gespalten und ihr macht 2 Platten, arbeitet ihr.
Was ist denn da dran? Verdammt nochmal, hat er wieder ausgeplaudert, du, aus dem Nähkästchen.
Tja.
Ich arbeite an 3 Platten, da ist nämlich noch eine Thomas D. Solo zwischendrin, die will ich dann nächstes Jahr rausbringen und dann hätte ich gern übernächstes Jahr die nächste Fanta-Platte und da arbeiten wir auch schon länger dran. Das ist aber was ganz Besonderes, das wird was ganz, also nicht ganz anders. Ja, wir wollen ja immer, dass alles ganz anders wird und ganz neu und wir müssen uns immer neu erfinden und dann sagen die Fans, eure neue Platte, erkennt man sofort, dass die Fantas sind. Klingt wie immer. So, was? Aber ich habe mich doch gerade neu erfunden. Naja, aber wir haben jetzt tatsächlich auf dieser übernächsten Platte, da will ich jetzt echt nicht so viel verraten, aber Da gibt es eine grandiose Band, von der wir Fans sind, und mit denen arbeiten wir zusammen, und es wird so ein, wie soll man sagen, wir haben gerade zwei Songs, ich kann darüber noch nicht, aber ich denke, es wird so ein bisschen psychedelisch, vielleicht ein bisschen rockiger, sowas in der Art, wird auf jeden Fall was Besonderes, was sich ein bisschen absetzt von dem, was wir sonst machen. Vielleicht aber auch kein direktes Kollabo-Album, sondern die Herren produzieren das. Es ist schwer zu beschreiben. Lasst euch überraschen, aber da kommt noch was. Und was danach kommt, das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich habe letztens so den Jungs gesagt, ich mache jetzt noch diese drei Platten und dann könnt ihr mich echt mal, da habe ich keinen Bock mehr. Ich sitze jeden Tag hier und denke über Texte nach und manchmal hast du eine Zeile am Ende und die ist am nächsten Morgen auch scheiße. Oh Junge, naja, so ist das.
Du hast gerade gemeint, du machst den Scheiß dann nicht mehr. Also 34 Jahre Fantas, wie lange planst du noch? Die nächsten drei Jahre dann, oder?
Also live ist natürlich der Arsch offen, wollte ich sagen. Nein, wie heißt es? Open End. Live würde ich jetzt mal keine Deadline setzen. Aber ich bin momentan, und das ist eine ganz typische Reaktion, wenn der Künstler in diesem Kreativdruck ist, den er sich selber macht, dann muss er sich sagen, irgendwo ist eine Exit-Strategy, irgendwann, und es ist bei mir jetzt drei Platten noch, und dann schreibe ich nie wieder einen Satz. Das wird natürlich auch überhaupt nicht passieren, so wie ich mich kenne. Ich habe auch gesagt, das wird meine letzte Solo-Platte, bis zu der, die ich dann danach mache.
So kann man sich auch rausreden, ne?
Ja, irgendwo muss man ein Ende finden, weil wenn das wirklich mein Leben lang so weitergeht, ich weiß nicht, wie ich das verkraften soll. Oh.
Das kriegst du bestimmt hin.
Ich krieg einen Prinzessin-Alarm gerade.
Oh. Und Thomas, werdet ihr dieses Jahr auch noch irgendwo live zu sehen sein?
Oh ja, wir spielen Gott sei Dank, aber wir spielen nicht so viel wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ein Abenteuer. Da hatten wir diese für dich immer 30 Jahre live. Dann hatten wir noch Festivals und dann hast du auch manchmal noch so Firmen-Gigs, wo irgendeine Firma 180 Jahre alt wird und die Fantas sich lädt. Und das hat sich alles kumuliert aufs letzte Jahr. Das war für unsere Verhältnisse echt viel, so 38 Konzerte oder irgendwie sowas. Da war ich auch echt am Arsch danach. Also nach dem Sommer konntest du mich in die Ecke stellen und da bin ich dann eingeschlafen. Jetzt spielen wir ein paar Mal. Ich glaube, ich spiele in Stuttgart sogar Jazz Open, ne? Darf man das schon sagen? Mhm, ist das schon raus?
Ja, ich glaube,
schon
sagen. Raus. Ja, ja.
Und noch einmal in der Nähe, aber das habe ich jetzt vergessen, weil ich habe, also Termine und ich, das ist dann mein größtes Problem. Ich sag manchmal zu meiner Frau, du Schatz, ich muss morgen weg für zwei Wochen. Und sie, was? Wieso hast du, sag mal, ich gucke nicht gerne einen Kalender, diese Handykalender, da sind überall so Punkte dahinter, das macht mich schon, wenn ich so einen Punkt sehe, werde ich eigentlich, ich will gar nicht wissen, was der sagt. Ich bin sehr gerne zu Hause und genieße das Leben, aber wir sind unterwegs dieses Jahr, auf jeden Fall spielen wir wieder, das so viel kann ich sagen.
Und für alle, die es wissen wollen, es gibt ja eure Homepage, da findet man alle Infos drauf, ne?
Es gibt ein Internet und da stehen alle Informationen, habe ich mal gehört. Habe ich mal gelesen im Internet.
Thomas, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe mir lang überlegt, wie beende ich das Interview mit dir, weil wir haben schon einige zusammen geführt, einige Interviews. Und du hast mir mal in einem Interview den schönen Satz gesagt, egal was kommt, am Ende bleiben immer die vier. Ich finde, das trifft ganz gut, oder?
Da hatte ich ja einen weisen Moment, eine Erleuchtung, eine Grenzerleuchtung. Oder ich bin einfach nur naiv und bin das immer noch. Also, schöner Satz, ja. Lass uns das glauben.
Und ich habe neulich bei Facebook und Instagram zwei Fotos von uns beiden gepostet, auf denen wir zusammen Interviews führen. Das eine stammt aus dem Jahr 1993, das andere jetzt ganz aktuell aus 2023.
Und du siehst unverändert aus.
Ja, du fast auch.
Ja, danke. Habe ich jetzt auch nur deshalb gesagt, damit ich den zurückkriege. Nein, das ist Spaß.
Danke. Nein, 30 Jahre liegen dazwischen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt mal so die Interviews vergleiche mit euch, also es waren ja schon einige mit dir, mit Smudo, mit den anderen beiden Jungs, ihr habt euch eigentlich in diesen Jahren kaum verändert, menschlich. Ihr seid immer noch die netten Jungs aus Stuttgart, oder?
Ja, wir sind eine Stuttgarter Band. Ob wir nett sind, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube schon, dass ich freundlich bin, aber wie sagen wir einmal in so einem Song, die Jungs haben sich kaum verändert, außer den Augenrändern. Und werden auch die Pausen länger, sie sind der Dauerbrenner. Ja, ich meine, was willst du, wir sind alles Menschen. Ja, das wäre ja, also haben wir schon früh gemerkt, dass das macht keinen Sinn zu glauben, man wäre irgendwie was Besseres oder meine Zeit wäre kostbarer als deine, ist alles Schwachsinn. Wenn man, sagen wir mal, miteinander reden kann und sich versteht, ist noch Hoffnung in dieser Welt.
Das stimmt. Und Hoffnung braucht man, glaube ich, gerade ganz, ganz arg in dieser Welt. Das ist wichtig, glaube ich, ne?
Ja.
Genau. Thomas, sehr schön. Ich sage vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir und natürlich den anderen drei Jungs weiterhin alles Gute. Grüß mir bitte den Bär und grüß mir auch die Nash ganz lieb.
Das mache ich. Ich danke dir, Bo.
Und damit wären wir für heute am Ende. Wenn euch da draußen diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Podcast und hinterlasst ein Like und eine positive Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr mich hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
Ja, feiern wir unsere Unterschiede und weil die machen uns einzigartig. Schützt die Welt, Leute, die Menschen, die Tiere und habt euch lieb. Ich hab euch lieb.